Im Manifestation Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf den Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren, sondern auch über den Alltag einer Investment-Expertin bei Invest for Women.
Hi Annabelle.
Hallo Nathalie.
Hallo und herzlich willkommen bei Manifestation.
Ja, Nathalie, schön, dass du da bist. Ich habe mir Nathalie heute eingeladen, weil sie ganz schön viel zu erzählen hat, darüber, wie es eigentlich ist, als Frau zu gründen. Genau, du hast da ja deine ganz persönliche Erfahrung schon gemacht und kannst, glaube ich, ganz schön viele tolle Insights mit uns teilen, darüber, wie das so war, wie so deine, ja, vielleicht der ganze Weg von der Ideenfindung bis hin zur Gründung und auch der ganze Prozess ist, wenn man ein Unternehmen führt und hat und vielleicht auch, wie es weitergehen kann und Perspektiven, wenn ja, bestimmte Dinge vielleicht dann doch gar nicht so funktionieren, wie man sich das gewünscht hat. Ich glaube, dass du da eine sehr gute Gästin bist für uns, die ganz, ganz viele ja, tolle Infos mit uns teilen kann. Also schön, dass du da bist. Vielleicht wäre es toll, wenn du erstmal so ein bisschen erzählst, wer du eigentlich bist und was auch hinter dem Unternehmen steckt, genau, was du mal gegründet hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Also ja, ich bin hier Investmentberaterin bei Invest for Women und habe vorher gegründet, also komme aus der Selbstständigkeit und habe parallel zum Studium tatsächlich gegründet. Mhm. Da haben wir vegane Käsealternativen hergestellt, die wir selber hergestellt hatten, auch manufakturiert bei uns in einer kleinen Produktionsküche. Und ja, das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern auch mit Co-Gründern. Da komme ich so her.
Alles klar. Und wie ist dein Unternehmen oder deine Unternehmensidee eigentlich entstanden? Also kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du dich entschieden hast, du möchtest jetzt ein kleines veganes Käse-Startup gründen?
Das war tatsächlich im Supermarkt. Also ich bin mit meinem Freund durch die Regale gestöbert und wir haben geguckt, was es so für vegane Käsealternativen gibt, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon mehrere Jahre vegan und habe diesem Thema veganer Käse irgendwie abgeschworen, weil ich weiß nicht, vor 10 Jahren zum Beispiel waren die Käsealternativen ja ein bisschen Murks, haben auch nicht so gut geschmeckt und dann habe ich einfach komplett drauf verzichtet. Mhm. Und meinte mein Freund, er würde gerne ein bisschen veganer leben. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, für ihn schauen wir mal nach einer guten Käsealternative. Und dann kam uns irgendwie, also haben wir einfach festgestellt, dass entweder sind die super teuer, die schmecken, oder schmecken halt voll kacke. Und meinten, gut, da muss irgendwas Neues her, irgendwas, was diese Lücke füllt. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht tatsächlich, einfach so eine Google-Umfrage, habe ihnen eine Facebook-vegane Gruppe geschickt und meinte, hey, gibt es noch Bedarf an veganen Käsealternativen? Und das war relativ einleuchten, dass die Menschen meinten, ja, gerne, bitte. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann kümmere ich mich halt drum.
Alles klar, das klingt ganz schön cool. Und war das dann so, dass du dir recht schnell einen konkreten Plan gemacht hast? Oder bist du eher so erstmal ins kalte Wasser gehüpft und hast gesagt, ich schaue einfach mal, wo ich lande?
Komplett ins kalte Wasser. Es war kompletter Freestyle auf jeden Fall am Anfang. Also ich glaube, hätte ich einen riesen Plan gemacht, hätte mich das zu dem Zeitpunkt eher überfordert und mich von der Sache abgehalten, weil man dann vielleicht doch ein bisschen alles zerdenkt. Aber das war so ein kleiner Wilder Westen, so nach dem Motto, okay, ich mach das jetzt, aber wie, weiß ich nicht. Ich war auch, wie gesagt, noch im Studium, war voll jung, hatte gar keine Ahnung und meinte, gut, ich bestelle mir einfach ein paar Käse, ja, Käseherstellungs-Gadgets für zu Hause und mache erstmal ein bisschen Prototyping. Und genau, hab dann einfach mal geschaut, ein bisschen was zur Verkostung mal gegeben für Leute, die meinten, das ist lecker. Und dann wurde erstmal das Produkt sozusagen gebaut und drumherum wurden dann die Business-Ideen überhaupt erstmal geschaffen.
Mhm. Und hattest du dabei schon in irgendeiner Art und Weise Unterstützung? Also bist du da auf Berater zum Beispiel zugegangen, die Gründer beraten? Oder hast du irgendwie durch die Uni und deinen Studiengang irgendwie Support bekommen?
Am Anfang noch nicht. Also ich komme selber aus der Ernährungswissenschaft ursprünglich. Ich habe auch meinen Bachelor drin absolviert und hatte dann einfach da ein bisschen Grund-Know-how sozusagen in dem Bereich. Es gibt von der Uni auch Gründungsgruppen oder Gründungsförderungen, aber das hatte ich damals noch gar nicht auf dem Schirm. Im Laufe der Zeit haben wir uns dann auch an so Gründungszentren und Mentorprogramme und so gewendet. Das kam dann aber erst später.
Okay. Und was hat dich denn so durch diese erste Phase getragen? Also wo kam deine Motivation her?
Es war ein bisschen Langeweile, weil es einfach auch während der Pandemie war und man hatte irgendwie nicht wirklich was zu tun. Aber auch dieses Thema Selbstverwirklichung, man kann sehr viel natürlich kreativ auch arbeiten, sehr viel dazulernen und dieser Wissensdurst und dieses Erschaffen hat irgendwie dann voll einen durch diese ganze Zeit gebracht.
Mhm. Und kannst du dich an den Punkt erinnern, wo du das Gefühl hast, da wurde es ein bisschen professioneller? Also da ist dann der Plan vielleicht mit dazugekommen in diese, ja, erstmal Freestyle, Wilder Westen, wie du gesagt hast, Situation?
Mhm. Ja, irgendwann musste man ja committen. Also wir hatten dann ein Produkt, was stand, das erste. Das war so eine Frischkäse-Alternative zum Streichen. Und wir hatten die, wir waren eingemietet zu dem Zeitpunkt bei einem bekannten Start-up, also von uns, also von Freunden sozusagen, wo wir kostenlos die Küche nutzen konnten. Und dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir entweder sagen, wir machen das jetzt komplett und committen, oder das wird halt eigentlich eher hinten runterfallen. Und wir waren auf einem Festival, das war so ein Nachhaltigkeitsfestival, und da hatten wir die Produkte mitgebracht und auch verkosten lassen. Und die Leute waren alle, boah, so lecker, kann man das kaufen? Und zu dem Zeitpunkt waren wir noch kein Unternehmen, dementsprechend durften wir da auch nichts verkaufen. Und gesagt, okay, gut, eigentlich müssen wir jetzt, weil diese Nachfrage ist so groß und wir hatten auch so viel Motivation, dass wir gesagt haben, gut, dann lass uns das mal aufziehen und haben erstmal, ich habe erstmal ein Gewerbe einfach angemeldet. Das war so der erste Schritt. Dadurch wurde es ein bisschen professioneller, aber natürlich ist so ein Gewerbe natürlich mit nicht so vielen Auflagen verbunden, wie wenn man jetzt beispielsweise ein richtiges Unternehmen gründet. Und das kam dann Anfang 2023, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir sagen, wir werden das richtig aufziehen mit einer GmbH und machen da so eine richtige Ernsthaftigkeit hinter.
Und wie bist du oder seid ihr in die Situation gekommen, dass ihr im Studium dann auch einfach die Ressourcen hattet, zu gründen, also eine GmbH, weil das ist ja auch immer mit ein bisschen Kosten verbunden, ne? Und du hast ja auch, also ihr habt ja jetzt auch keine Dienstleistung verkauft, sondern ja auch etwas, wo ihr Materialkosten für hattet und Produktionskosten. Das ist dann ja nochmal ein bisschen anders, wenn man produzierendes Gewerbe hat und nicht nur, ich sag jetzt mal, ich sag nur, so meine ich das gar nicht, aber wenn du jetzt eine Dienstleistung vertreibst, dann hast du ja in der Regel immer ein deutlich geringeres finanzielles Risiko, weil du ja nicht so stark in Vorleistung gehen musst.
Da führen viele Dinge zusammen. Also ich glaube, eine Sache, ohne die wir gar nicht hätten gründen können, war, dass zum Anfang des Studiums meine beste Freundin mal zu mir meinte, Nathalie, wie cool wäre das, wenn man die Hälfte des BAföGs einfach mal zurücklegen würde, weil ich muss sagen, ich komme auch aus finanziell eher schwächeren Verhältnissen, hatte immer große Angst vor Schulden. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt anfange zu studieren und dann bin ich mit dem Studium irgendwann fertig, muss ich 10.000 Euro zurückzahlen. Das ist ja voll viel Geld. Und aus dieser Angst habe ich einfach sehr viel auch neben dem Studium gearbeitet und sehr viel zurückgelegt, sodass ich wirklich die Hälfte von meinem BAföG fast den Höchstsatz bekommen, zur Seite legen konnte. Wodurch ich dann im Studium, als dann diese Idee mit der Gründung kam, einfach das Kapital hatte von mehreren tausend Euro, die mir das dann auch ermöglicht hatten. War auch dann, wie gesagt, nicht alleine. Also ich habe mit einer sehr, sehr guten Freundin gegründet, die dann auch noch die Hälfte vom Stadtkapital mit dazugepackt hat, um die Gesellschaft überhaupt gründen zu können. Und das war so, glaube ich, einer der wichtigsten Grundsteine. Und die zweite Sache war, wir waren auch wirklich kleine, cheape Mäuse. Ne? Also wir haben alles, was ging, selbst gemacht, gebastelt. Die ersten Visitenkarten habe ich auf Altpapier einfach, also Altpapier ausgeschnitten, alte Pizzakartons und dann mit so einem Stempel drauf gestempelt. Und dann bin ich zum Essen gegangen und meinte, guck mal hier, unser Startup. Also sehr viel Low Budget am Anfang auch. Ja, und dann haben wir die ersten Verkäufe dadurch ja auch schon machen können im Rahmen des Gewerbes. Dadurch kamen schon ein paar Einnahmen rein und dann haben wir später tatsächlich auch ein paar Fördergelder bekommen.
Und hast du so konkrete Beispiele, was für Herausforderungen dir immer wieder über den Weg gelaufen sind?
Also tatsächlich das Monetäre war irgendwann dann doch ein Problem. Also wenn man halt auch trotz Fördergeldern merkt, okay, du willst ja nicht nur den Status quo halten, sondern du willst auch noch skalieren. Dementsprechend werden gewisse Investitionen nötig sein. Also wir hatten dann auch irgendwann eine größere Produktpalette, haben dann auch eine komplett neue Produktrange auf den Markt bringen wollen. Wir haben so vegan Camembert auch entwickelt. Und dafür war einfach ein komplett neuer Produktionsraum notwendig, den man ja auch irgendwie ausstatten musste. Und in den Momenten, wo es ging, okay, wir können jetzt nicht Low Budget machen, wir müssen das Geld investieren, dann wurde es dann doch ein bisschen knapp, weil wir so ein bisschen von Quartal zu Quartal geschwommen sind. Und da war dann auch irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, entweder müssen wir jetzt wirklich nochmal Fremdkapital mit reinnehmen oder uns was anderes ausdenken, wie wir nochmal ein bisschen mehr Geld reinfließen lassen, weil wir auch in der Finanzplanung am Anfang fairerweise etwas idealistisch waren.
Okay. Und würdest du sagen, dass das vielleicht auch schon ein Tipp ist, den du anderen Leuten mitgibst, also bei der Finanzplanung da nochmal genau drauf zu gucken, ob das wirklich alles so hinhaut oder?
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, so eine gewisse Lässigkeit braucht man am Anfang schon, vielleicht auf Produkt- und Kreativitätsebene, aber die Finanzen sollten schon etwas sein, was man sich im Vorfeld nochmal genau anguckt. Also jetzt in dem Fall, dass man sagt, okay, man hat irgendwie einen Puffer, von dem man erstmal zehren kann, sei es fürs Stammkapital oder aber auch um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Gut, ich habe parallel noch BAföG bekommen, das war so ein bisschen mein Anker, aber dass man da sich auf jeden Fall absichert und dann auch die Produkt- und Produktionskosten vernünftig berechnet, weil ich glaube, so ein bisschen wie auch bei den Gehaltsverhandlungen und Frauen sich auch öfter mal unter Wert verkaufen, war es dort auch, weil ich gemeint habe, das Produkt soll ja günstig genug sein, damit sich das halt viele Leute auch leisten können. Ich habe da so einen sehr inklusiven Gedanken gehabt. Auf der anderen Seite wollte ich auch hochwertige Rohstoffe drin haben und da muss man einfach mal ein bisschen realistischer sein und sagen, man macht es halt am Ende des Tages ja auch, um sich selbst und auch Mitarbeitende finanzieren zu können und da darf man nicht zu wunschdenkerisch rangehen.
Du hast ja die finanziellen Schwierigkeiten jetzt auch schon angesprochen. Genau, du arbeitest ja jetzt hier bei uns und bist ja nicht mehr Inhaberin dieses Unternehmens. Möchtest du ein bisschen darüber reden, wie das dazu gekommen ist und was vielleicht dann auch dir geholfen hat, entsprechende Entscheidungen zu treffen?
Ja, also ich muss sagen, die Gründung selbst hat bei mir ganz viele neue Themen aufgemacht, weil, wie gesagt, ich komme ja aus der Ökotrophologie und dachte immer, dass ich mit dem Thema Finanzen nicht so viel am Hut hätte. Und im Rahmen der Gründung musste ich mich ja zwangsläufig sehr viel mit Finanzen auseinandersetzen. Also es fing ja damit an, dass ich irgendwie meine eigene Buchhaltung gemacht habe im Gewerbe. Später habe ich das dann auch an die Steuerberatung abgegeben, aber allein schon planungstechnisch zu schauen, was ist denn unsere Planung für die nächsten paar Jahre, um das auch irgendwie bei Förderinstitutionen einzureichen, hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, boah, Finanzen machen mir voll viel Spaß. Also es ist ja nicht nur dieses Mathe aus der Schule, wo man irgendwie wie ungreifbare Sachen rechnet, die nicht relevant sind, sondern das ist ja wirklich de facto, du rechnest was aus und am Ende hast du auch vielleicht einen kleinen Dopaminkick, weil du merkst, das hat alles so hingehauen, was ich mir da überlegt habe. Und habe gemerkt, okay, so Betriebswirtschaftsthemen machen mir voll viel Spaß. Habe dann auch nochmal den Weg eingeschlagen, dass ich ein betriebswirtschaftliches Studium angefangen habe, um mich da einfach noch ein bisschen zu professionalisieren. Und als es dann irgendwann mit dem Unternehmen zu Ende ging, weil das war natürlich auch eine Entwicklung, die man so nicht hat kommen sehen, habe ich gesagt, okay, ich will aber in diesem Finanzbereich schon gerne bleiben und bin dann zu Invest for Women gekommen.
Hast du vielleicht so zwei oder drei Tipps, was du jungen Frauen und ja generell Frauen raten würdest, die überlegen zu gründen? Also Sachen, die du vielleicht auch gelernt hast jetzt in den letzten Jahren, von denen du denkst, wenn du das vorher gewusst hättest oder ernster genommen hättest, die hätten dir geholfen?
Sich auf jeden Fall erstmal trauen und so sagen, man zerdenkt nicht alles und ist zu perfektionistisch, so nach dem Motto eher better get it done than perfect und einfach mal machen. Also nicht immer im Kopf bleiben, sondern auch mal einfach Ideen aussprechen, sich mit Leuten auszutauschen, Versuche unternehmen, also das Thema Prototyping, dass man ganz viele Annahmen erstmal treffen kann und dann guckt man auf den Weg, ob die dann halt passen oder nicht. Und das kann man halt super gut, wenn man sich einfach auch austauscht. Also es gibt super viele kompetente und auch hilfsbereite Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerke, in denen man sich auch vernetzen kann. Also das wäre mein zweiter Tipp, darüber zu sprechen und sich auch Hilfe zu holen von Menschen, die da vielleicht diesen Weg schon mal gegangen sind. Die dritte Sache wäre, keine Angst zu haben, auch zu scheitern. Mhm. Also das war auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, als ich dann beschlossen habe, das Unternehmen auch wieder zu liquidieren. Dachte man auch so, ja, okay, jetzt wissen alle, ich habe es nicht geschafft. Aber der Lerneffekt auf dem Weg war so groß, dass ich sage, ich bin eigentlich persönlich nicht gescheitert, sondern bin daran gewachsen. Und diese Angst abzulegen, was falsch machen zu können oder es am Ende nicht zu schaffen, sich irgendwie beweisen zu müssen, dass die einfach gar keinen Platz dafür haben sollte, sondern dass man den Weg dahin auch erstmal genießen sollte.
Ja, magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, warum du und deine Geschäftspartnerin ihr euch dann entschieden habt, das Unternehmen wieder aufzulösen?
Da kamen auch mehrere Sachen zusammen und es war auch so ein bisschen stufenmäßig aufgebaut. Also es fing damit an tatsächlich, wir haben sehr viel gearbeitet. Also wir haben uns ja dann auch sehr in dieses Thema reingestürzt und haben auch gesagt, wir wollen das so schnell es geht auch irgendwie zum Funktionieren bringen, dass es auch sich monetär lohnt für uns. Haben unfassbar viel gearbeitet und uns dann einfach stresstechnisch keinen Ausgleich richtig gegeben. Und dann ist meine Geschäftspartnerin irgendwann ausgestiegen und meint, dass sie das halt gesundheitlich auch nicht mehr machen möchte. Was auch vollkommen verständlich war. Und ich habe dann gesagt, ich werde das erstmal weiterführen. Wir hatten noch Mitarbeitende, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ja nicht alleine. Ich kriege das ja schon irgendwie gewuppt, aber dann alleine dann noch die Verantwortung zu haben. Und die Arbeit wurde dann ja dadurch auch nicht weniger, sondern wird auch noch weiter auf mich übertragen. Plus aber auch diese Unsicherheiten, die man hat. Also was macht die Zukunft? Und auch als Frau hatte ich irgendwie das Gefühl, in der Selbstständigkeit, was ist denn, wenn ich irgendwann mal wegfalle? Also entweder aus gesundheitlichen Gründen oder weil ich mich für eine Schwangerschaft zum Beispiel entscheide. Und dann gibt es ja sowas wie einen Mutterschutz in dem Sinne gar nicht in der Selbstständigkeit. Und ich habe mich dann von meinen Zweifeln auch ein bisschen lenken lassen, aber am Ende auch festgestellt, mit dem Stress und dadurch, dass einfach, also es war eigentlich am Ende des Tages eine gesundheitliche Frage. Also diese finanziellen Themen hätte man auf jeden Fall auch klären können, indem man dann auch zum Beispiel Fremdgelder mit reinbringt. Und diese Türen standen auch offen sozusagen, aber ich bin sie nicht eingegangen, weil ich dachte, okay, ich könnte es jetzt wagen, in dem Sinne, aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, dann den Weg zu gehen, der dann meinen Zielen auch ein bisschen mehr angepasst war. Also okay. Das war auch für mich auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist auch ein Erfolg für mich, festzustellen, was möchte ich eigentlich, dass ein Angestelltenverhältnis vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist für das, was ich mir für mein Leben vorstelle.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Kannst du noch so grob rekonstruieren, wie viele Stunden ihr so in der Woche aufgewandt habt für eure Selbstständigkeit? Also auch gerade in der Anfangsphase, weil ich manchmal das Gefühl habe, in einer Zeit, in der diese vielen, also das so leicht ist, seinen Inhalt ins Internet zu pusten, viele, viele Leute sehr, sehr große Umsätze um sich werfen und sagen, ja, und das hat quasi alles, mein Geld hat für sich gearbeitet und ich musste gar nichts tun. Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen eine sehr starke Verzerrung der Realität ist. Deswegen finde ich das schon wichtig, auch mal darüber zu sprechen, wie viel Arbeitsaufwand steckt eigentlich in so einem Unternehmen.
Also absurd viel. Ich glaube, das ist auch so das ist eine Art Lüge, der man so ein bisschen glauben mag, dass ja, wenn du selbstständig bist, dann kannst du ja alles freigestalten, hast deine Arbeitszeiten allein unter Kontrolle, aber dass der Mehraufwand vor allem am Anfang groß ist, das kann, glaube ich, jeder Mensch unterschreiben, der auch was aufgebaut hat. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ich habe am Anfang meine Arbeitszeiten getrackt und war irgendwann frustriert. Also so 70 Stunden waren schon, wenn nicht manchmal auch mehr drin. Also ich hatte teilweise auch 16 Stunden Tage nacheinander und ich glaube, also irgendwann wird sich das ja auch, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man für ein Produkt oder was man für eine Dienstleistung hat. Am Ende des Tages, wenn sich das ja irgendwann so groß skaliert, dass man sagt, okay, man kann vieles automatisieren und man ist selber nicht Kern, der dafür verantwortlich ist, dass das Geld auch reinkommt, dann wird sich das irgendwann auch wieder fügen. Aber vor allem am Anfang muss man in Kauf nehmen, dass man sehr viel auch schuften muss. Ja.
Vielleicht noch eine Frage und zwar, würdest du es wieder tun?
Definitiv. Also ich würde mir das auch nicht komplett rausnehmen, zu sagen, dass ich nie wieder gründe. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie für immer verbrannt habe oder so. Ich würde es jedem empfehlen, der diesen Wunsch auch hat und sagt, diese Person möchte das auch machen. Also ich habe in dem Weg dahin so viel gelernt, das waren so viele lehrreiche Jahre. Man hat seine eigenen Grenzen auch mal ausgetestet. Man weiß jetzt, was möchte ich für meinen Beruf. Am Ende des Tages wäre ich jetzt auch nicht hier, wenn ich diesen Weg damals nicht gegangen wäre und hätte meine Passion für Finanzen nicht entdeckt. Deswegen, ja, nach Motto, wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Und ich habe auch super viele Menschen auf dem Weg kennengelernt, die ich nicht mehr missen mag. Und bin da immer auch sehr offen dafür, immer oder bin begeistert, wenn Freundinnen oder Bekannte gründen und befeuere die auch immer, diesen Schritt zu gehen, wenn sie das möchten.
Ja, vielen Dank dir für deine Offenheit. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema Gründung habt oder auch Anregungen dazu, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf einen guten Austausch. Bis zum nächsten Mal.